Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste.
Das letzte Wochenende im Skispringen vor Weihnachten liegt hinter uns und es war zugegebenermaßen kein einfaches. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich diese neue Flugshow-Folge nicht alleine bestreiten muss, sondern wir nehmen in einer Konstellation auf, die es in jetzt über 5 Jahren noch nie gegeben hat. Aber umso mehr freue ich mich drüber und begrüße zum einen erstmals bei einem Flugshow-Rückblick in der laufenden Saison Daniel Kultau. Hallo Daniel.
Hallo Luis, grüß dich. Danke für die Einladung.
Wie immer, herzlich gerne. Und heute auch mit dabei der Einzige aus der Runde, der die Großtitelschanze in Engelberg auch schon gesprungen ist und seine guten und sicherlich auch seine schlechten Erfahrungen mit ihr gemacht hat. Unser Schweizer Kupferstecher Andreas Schuler ist auch wieder da. Grüezi, Andi.
Grüezi. Ja, grüezi aus der Schweiz für die passendste Folge für mich in der ganzen Saison.
Ich habe es gerade schon angesprochen, es war wirklich zäh. Wie ein Schweizer Käseleib, das ein und das andere Mal. Und vor allem der Sonntag, muss ich ehrlicherweise sagen, hat jetzt gar keinen großen Spaß gemacht. Wie habt ihr das Wochenende denn so erlebt, verbracht? Daniel, fang du doch gerne an.
Ja, ich kann mich da ziemlich anschließen. Gerade der Sonntag, ich habe ehrlich gesagt mich schon so ein bisschen darauf gefreut, dass Philipp Raimund seinen ersten Weltcup-Sieg einfahren konnte, wenn auch jetzt nicht so unter den Traumvoraussetzungen mit 2 Durchgängen und auch nicht alleine. Aber das war schon eine zähe Angelegenheit und ich habe nicht damit gerechnet, dass es noch einen 2. Durchgang gibt am Sonntag, aber es hat dann ja doch noch relativ gut geklappt, weil ja immer ganz gute Fenster plötzlich da waren, auch wenn ich finde, aber da kommen wir sicherlich auch noch später zu, dass es jetzt für jemanden, der zum ersten Mal Skispringen geschaut hat und sich nicht so super gut auskennt, sicherlich ein sehr komplizierter und schwieriger Durchgang war, was so die Nachvollziehbarkeit angeht.
Ja, damit spielst du sicherlich darauf an, dass die Turbidweite so zwischen 126 und 146 Metern gewandert ist von einem Springer auf den anderen. Also da bin ich ehrlich, habe ich mich auch schwer mitgetan. Andi, du als der die Gegebenheiten vor Ort kennt, was ist denn die Schwierigkeit da in Engelberg, dass man das jetzt auch nicht zum ersten Mal sieht?
Halt schon, ich denke so der Wechsel, wo es in Engelberg noch Tageslicht hat, bis es dann mal dunkel wird, da kann sich einfach der Wind schon mal ändern. Normalerweise, standardmäßig, ist es einfach von weniger zu mehr und mehr und mehr Rückenwind. Aber ja, der Sonntag hatte da wirklich irgendwie ein ganz, ganz spezieller Charakter mit auch noch, ja, Aufwind drin, also ein bisschen Föhnverhältnisse, also der warme Wind vom Süden, und gibt halt mal so Tage, aber es war jetzt schon fast ein bisschen Engelberg-untypisch, dass es ja auch tatsächlich dann Aufwind drin hatte und dann wieder komplett zu Rückenwind wechselte. Entsprechend, ja, Sonntag war zäh, Samstag habe ich persönlich ganz anständig gefunden.
Ja, also das ganze Wochenende muss man jetzt definitiv nicht schlecht reden, da bin ich vollkommen bei dir. Froher Frosch hat uns auf Instagram noch gefragt, wie kalt es da eigentlich ist, wenn man sich jetzt die offiziellen Auswertungen anschaut. Bei den Männerwettkämpfen so knapp unter 0 Grad, bei den Frauenwettkämpfen sogar leichte Plusgrade. Ist die Temperatur dann auch was eine Rolle mitspielt bei den Thermiken am Hang da?
Ja, definitiv. Gerade wenn es ein bisschen wärmer ist, zeigt eigentlich, dass jetzt einfach in Engelberg, dass irgendwo auch der warme Südwind, also Föhn nennen wir den in der Schweiz, dass der irgendwo noch drin ist, und entsprechend hat es dann auch diese Windmaschine gegeben an der Schanze, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, dann eine zweite große Auffälligkeit war, dass es doch einige Stürze gegeben hat an dem Wochenende. Also wir erinnern uns an Stefan Embacher am Samstag, der da diesen, ich nenne es jetzt mal so salopp, Bauchklatscher hingelegt hat. Fand ich sensationell, wie er das gelöst hat. Und natürlich dann am Sonntag auch einerseits Low Rock Course, der ja aber ohnehin nicht so gut in Form ist, und dann passiert sowas noch. Und ganz besonders natürlich auch aus deutscher Sicht Selina Freitag, wo wir wirklich froh sind, dass das gut ausgegangen ist. Daniel, wie hast du so beobachtet, die Vorfälle, die es da gegeben hat?
Ja, es sind ja alle zum Glück, so wie ich das jetzt im Nachgang auch mitbekommen habe, ziemlich glimpflich ausgegangen. Nicht groß was passiert, aber gerade bei Selina Freitag auch in der Wiederholung hatte ich so den Anschein, dass sie selbst, also mein Eindruck, ein bisschen erschrocken war davon, wie hoch sie plötzlich oder aus was für einer Höhe sie plötzlich da dann runtergeschossen kam zur Landung und dann auch ja nichts Gutes mehr hinlegen konnte.
Fand ich ohnehin auffällig, dass der Unterschied zwischen denen, die so hoch über dem Hang unterwegs waren, also es waren nicht viele an dem Wochenende, wenn man ehrlich ist, und denen, die so entlang geschlichen sind, ziemlich, ziemlich krass war. Andi, eine Frage von einem anderen Zuhörer, die uns erreicht hat. Ihm ist aufgefallen, dass in keinem Fall die Bindung aufgemacht hat. Die Frage wäre jetzt, wäre es für die Sicherheit nicht besser, Bindungen zu benutzen und entwickeln, die schneller aufgehen? Was sagst du dazu?
Ja, schwierig. Die logischerweise oder eigentlich sollten sie aufgehen. Kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie man hinfällt und wie stark der Ski seitlich in den Schnee hickt, sozusagen. Weil zum einen muss man irgendwo das Maß finden, dass er nicht einfach so aufgeht bei der Landung. Das wäre natürlich auch nicht gut. Und andererseits sollte er halt dann aufgehen, wenn man stürzt. Ich hatte jetzt das Gefühl, ja, es waren alles so Stürze, wo jetzt der Ski noch nicht so extrem im Schnee gegriffen hat, was eigentlich meistens auch besser ist, dass man keine Verletzungen hat davon. Und entsprechend fand ich es okay, wenn jetzt der Ski noch nicht geöffnet hatte in den Stürzen, die wir gesehen haben. Ja, entsprechend, man könnte dann schon ein bisschen spielen mit der Bindung, aber ich fand das jetzt noch okay. Das Prinzip sollte rein theoretisch so sein, dass der einmal dann aufgeht, wenn er zu stark belastet wird oder die Bindung zu stark belastet wird.
Mein Gefühl war auch, der einzige, wo es hätte aufgehen sollen, war der von Selina Freitag, weil das ja dann schon so war, dass es sich auch quasi einmal umgedreht hat. Emmenbacher ist ja sogar nach vorne gefallen. Ich weiß gar nicht, ob der beim Sturz tatsächlich einen Schneekontakt hatte mit dem Ski, weil der sich auch so nach vorne geworfen hat. Also bei dem mal auf keinen Fall, bei Kurs, ja, vielleicht, der war jetzt aber auch nicht besonders wild. Also wenn, dann hätte es aus meiner Sicht überhaupt nur diesen einen Fall gegeben, wo das relevant gewesen wäre, ja.
Ja.
Und Phänomen Nummer drei, bevor wir dann sportlich werden, war der Disqualifikationen-Hagel. Dieses Wort leihe ich mir jetzt mal vom Jan aus, der uns geschrieben hat. Er fragte, ist es damit zu erklären, dass man vor der Tournee ein Exempel statuieren wollte, damit es bei der Tournee keiner erst versucht?
Ich melde mich da mal an, diese Frage zu beantworten. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen, weil irgendwie, ja, würde ich jetzt schon sagen, dass es sein könnte, dass man halt wie vor der Tournee noch sagen will, hey, schaut hin, oder als FIS sagen will, hey, schaut hin, wir kontrollieren das streng. Aber ich finde es dann irgendwie immer ein bisschen komisch, dass es nichtsdestotrotz immer schon die schwächeren Nationen nimmt. Oder auch die schwächeren Athleten in den meisten Fällen. Nicht immer, aber schon die prozentuale Quote liegt eher bei den schwächeren Nationen, was eigentlich dann wieder für mich so zeigt, ja, mehr irgendwie ein bisschen die Masse oder die Qualifikation, die man halt einfach macht, damit sie gemacht sind.
Ja, also vielleicht liegt es manchmal auch daran, dass das Know-how bei denen einfach auch nicht so groß ist und dass diese Regelübertretungen ja eher unbewusst passieren. Und jetzt in den allermeisten Fällen ist ja auch was aufgetaucht, was vorher nie ein Thema war, nämlich die Skibreite. Und es waren ausschließlich Leute, die Slatna-Ski gesprungen sind, die das da betroffen hat. Was natürlich, ich hatte es letzte Folge mit Martin Schmidt schon besprochen, sehr, sehr ärgerlich ist für die Athleten, weil die können da ja am wenigsten für. Die haben mit der Fertigung und der Machart des Skis gar nichts zu tun. Die verlassen sich darauf, dass der Ski ab Werk korrekt gefertigt ist. werden dann disqualifiziert und erhalten jetzt auch noch eine gelbe Karte oder in anderen Fällen sogar eine rote Karte und sind für Springen bei der Vierschanzentournee gesperrt. Also sehr, 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 sehr bitter das Ganze.
Das hat ja die Rumänen vor allem getroffen mit den breiteren Schienen. Ja.
Richtig.
Und das ist echt, wie du es gesagt hast, einfach ärgerlich, weil die sitzen da ja nicht und nähen irgendwas, sondern die nehmen sich, wie du es gesagt hast, einfach die Skier. Und natürlich geht man da davon aus, dass alles einfach stimmt soweit.
Ja.
Ja, also man könnte vielleicht schon noch, ich denke, ja, man vertraut auf den Skihersteller, könnte es vielleicht selbst auch irgendwie kontrollieren. Macht man in der Regel auch nicht, aber dass jetzt so die Skier an sich so akribisch getestet wurden, fand ich schon noch spannend. Keine Ahnung wieso, aber vielleicht hat da die FIS oder wurde aufmerksam auf irgendwas oder hat sich einfach mal gedacht, well, in Engelberg schauen wir uns halt mal die Skier genauer an.
Es gibt Kollegen von einen Artikel von den Kollegen von TVP Sporty der Sache nachgegangen sind, wo sich auch der Peter Slatner zu geäußert hat, der ja der Chef und Firmengründer der Firma ist und auch meinte, ja, sie hätten sich schon bei den entsprechenden Athleten entschuldigt und den Fehler komplett auf ihrer Seite gesehen. Und er sagt, ja, um das zu reparieren quasi bräuchtest du eigentlich nur Schleifpapier. Vielleicht musst du einen kleinen Schnitt machen, aber ansonsten ist es damit eigentlich erledigt, was ja wiederum auch nochmal bestätigt. Also man hat es damit ja nicht mit handfestem Betrug zu tun, sondern einfach nur mit einer Ungenauigkeit oder Unaufmerksamkeit in der Herstellung auf jeden Fall. Okay, wir behalten das mal im Auge, ist auf jeden Fall interessant. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt nicht noch weitere Slatner-Athleten betrifft, weil das ist ja eine Marke, die auch ziemlich präsent ist, vor allem auch was die Weltspitze angeht und was die aktuell bestimmenden Namen angeht. Und damit würde ich sagen, haben wir ganz elegant die Überleitung geschafft zum sportlichen Geschehen. Wir fangen an mit den Männern, wo Domen Prioz am Samstag seine Siegesserie noch fortgesetzt hat. Er gewinnt vor Felix Hoffmann und Renny Kaedo. Am Sonntag war es dann aber vorbei mit der Siegesserie, denn Ryohyo Kobayashi hat zum zweiten Mal in dieser Saison das Springen gewonnen vor Domen Prioz und Felix Hoffmann ist wieder auf dem Podest gelandet. Daniel, was sind deine Gedanken zu Prioz und Kobayashi? Sind es aus deiner Sicht auch die Kandidaten oder die Hauptansprechpartner, wenn es jetzt um den Goldenen Adler geht nächste Woche?
Ja, vor der Tournee einen Favoriten auszumachen, fällt mir immer ein kleines bisschen schwer, aber wie sich Ryo Kobayashi bisher präsentiert und wie er sich jetzt auch am Sonntag da den Sieg noch geholt hat, das ist wieder so typisch Kobayashi, dass er kurz vor der Vierschanzentournee richtig gut in Fahrt kommt. Von daher wäre er aktuell auch mein Favorit, was das angeht. Vielleicht ja, das hattest du in der Saisonvorschau schon mal gesagt, vielleicht ja mit 4 dritten Plätzen dieses Mal. Das wäre auch nochmal ein schönes Novum.
Andi, würdest du dem zustimmen? Falls ja, was machen die beiden aktuell noch mal besser als die anderen?
Ja, also ich stimme auch zu. Ich würde Domen, so wie er sich irgendwie diese Saison verhält, würde ich ihn jetzt irgendwie gleichstellen mit Kobayashi. Hoffe zwar immer, dass es an der Tournee auch ein bisschen, ja, so der Geheimfavorit schaffen könnte, dass es auch spannend ist und bleibt. Das werden wir sehen. Was sie besser machen, schwer zu sagen. Bei Kobayashi, ja, ist einfach der ruft ab, was wir von ihm schon oft gesehen haben in den letzten paar Jahren, dass er ja halt einfach sein Grundsprung perfekt wieder beherrscht. Da läuft alles perfekt zusammen und man sieht eigentlich einfach keinen groben Schnitzer und das ruft er extrem stabil ab. Und bei Preutz, ja, das haben wir, glaube ich, vor ein paar Folgen mal angesprochen, dass er halt einfach mittlerweile ein extrem kompletter Skispringer ist. Der schlägt sich bei allen Verhältnissen, also Engelberg und Rückenwind funktioniert auch. Es muss dann nicht nur Aufwind und Speed sein und das zeichnet ihn schon aus, dass er mittlerweile seine Technik so ja, angepasst hat, dass es einfach immer funktioniert. Und deshalb hat er jetzt auch 5 Weltcups in Serie gewonnen.
Dann schauen wir schnell rüber aufs deutsche Team und man ja, konnte ja gar nicht unbedingt erwarten, dass man so schnell nach diesen beiden Namen auch deutsche Skispringer erwähnt, quasi, wenn es jetzt um den Kreis der Tourneeanwärter geht. Ich hatte es erwähnt, Felix Hoffmann ist an beiden Tagen aufs Podest gesprungen, das erste Mal in seiner Weltcup-Karriere. Was hat er für einen Eindruck auf dich gemacht, Daniel, an diesem Wochenende? Warst du auch so überrascht davon, dass er, nachdem es ja in Klingenthal nicht so dolle lief, jetzt so aufgetrumpft hat?
Ja, schon irgendwie. Also ich finde an Felix Hoffmann in dieser Saison bisher irgendwie total toll, dass man ihm so diese Lockerheit einfach die spürt man, dass er die hat. Die sieht man ihm quasi auch an, dass er so sehr, sehr unbekümmert ist und da sehr locker rangeht und auch so den Eindruck vermittelt, dass er nicht niedergeschlagen ist, wenn es jetzt mal Platz 15 oder Platz 20 ist, sondern dass er auch genau weiß, wo er die letzten Jahre, wo er aus den letzten Jahren herkommt quasi und das gut mitnimmt. Und sich seiner selbst sehr bewusst ist. Und das hat ja schon mit den Trainings angefangen, das hat mit den Qualifikationen angefangen. Also wahrscheinlich hat er über das gesamte Wochenende die besten Sprünge abgeliefert von allen, die dabei waren. In den Wettkämpfen hat es dann auch zweimal fürs Podium gereicht. Und das war eine, ja, auf jeden Fall eine super gute Leistung. Und wer da jetzt Domen Preuz, der einfach momentan mit Kobayashi, das sind die beiden entscheidenden Skispringer aktuell, nicht wäre, dann hätte es sogar schon für den ersten Saisonsieg gereicht. Von daher war das nicht so ganz überraschend, fand ich. Und da bin ich super gespannt drauf, was jetzt bei der Vierschanzentournee rund um Felix Hoffmann passiert. Weil ich scheue mich davor, irgendjemanden aus dem deutschen Team einem Turniersieg irgendwie ihn dahin zu reden. Da haben die letzten Jahre, die waren zu schmerzhaft teilweise. Aber auf dem Podest sehe ich ihn da. Da rechne ich ihm durchaus gute Chancen aus, dass er das schaffen kann. Nicht nur ihm, sondern auch Philipp Raimund. Und generell, ich bin gleich am Ende mit dem Monolog, finde ich es momentan super spannend, wie unterschiedlich diese Top Ten einfach aussehen können. Wer da alles reinspringen kann, wer da auch aktuell nicht zu sehen ist. Also, das wird, glaube ich, eine spannende Vierschanzentournee allgemein.
Hast du gestern, also am Sonntag zufälligerweise, die Interviews mit Hoffmann und Raimund im ZDF gesehen?
Ich meine, das habe ich gesehen. Also das mit Philipp Raimund habe ich auf jeden Fall gesehen, das Interview.
Ja, genau,
Das habe ich mir.
das fand ich extrem spannend, wie er auf die Frage reagiert hat, ob das denn jetzt schon dieser Druck ist,
Genau.
in Bezug auf die Tournee. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich weiß auch nicht, so ein bisschen sich auch ein bisschen sehr bewusst darauf, dass jetzt Tournee ist und dass man halt ein deutscher Skispringer ist und ja, sich nicht zu viel Druck machen, aber die Chance ist schon nicht ganz nicht da, sage ich mal, fand ich.
Ja. Andi, noch ein Wort von dir zu den beiden klar stärksten deutschen Skispringer aktuell. Also ich habe mich auch teilweise gefragt an dem Wochenende, was hätten die eigentlich noch besser machen können, weil ich die Sprünge wirklich extrem stark fand.
Ja, also kann ich nur allem zustimmen, was ihr schon gesagt habt. Ich war schon auch ein bisschen überrascht, dass jetzt Felix irgendwie also in Engelberg, ja, hätte es irgendwie, wären die Würfel vielleicht eher auf seine Seite noch gefallen, hätte es durchaus auch sein können, dass er noch einen Platz weiter nach vorne macht oder halt auch mal einen Sieg einholt. Wie er jetzt die, ja, ich meine, er war ja auch war jetzt gar nie weg vom Fenster. Hat zwar in Lillehammer mit dem Podest gestartet, aber war ja dann immer dabei und das zeigt schon irgendwie auch die Konstanz, wo er sich erarbeitet hat. Und in Engelberg, ja, vielleicht liegt ihm die Chance noch besonders gut, dann läuft es halt wieder zusammen. Und bei Raimund hatte ich jetzt eher das Gefühl, hat ja auch nicht die perfekten Bedingungen jeweils gehabt. Persönlich ist er eigentlich schon mein Geheimfavorit auch noch für die Tournee und ja, hoffe schwer, dass er da den klaren Favoriten das Leben schwer machen kann.
Ganz interessante Statistik fand ich noch. Felix Hoffmann ist einer von nur sechs Springern, die in allen Weltcup-Wettbewerben bisher gepunktet haben. Und das ist schon mal eine Leistung, wenn du hörst, wie erlesen dieser Kreis ist aktuell. Aber spricht auch für das, was du gerade ausgeführt hast, lieber Andi, dass das. Ja, dass sein Sprung aktuell sehr gut funktioniert und er extrem konstant ist auf jeden Fall. Was man ja leider vom Rest des deutschen Teams nicht so wirklich behaupten kann, es waren, wenn ich mich jetzt nicht vertue, in meiner Erinnerung an beiden Tagen jeweils nur drei in den Punkten. Am Samstag war es Pius Paschke, am Sonntag war es Luca Roth, Daniel. Also um den Rest des Teams ist es aktuell immer noch nicht so dolle bestellt. Was nimmst du mit aus Engelberg für den Rest des Teams?
Ja, hätten wir die beiden da vorne nicht, Felix Hoffmann und Philipp Raimund, dann würde es wirklich düster aussehen, weil ich hatte mir Samstag gedacht, Pius Paschke, der ist da, oh, lass mich nicht lügen, 15. geworden. Genau, 15. geworden. Und habe gedacht, das ist eine richtig gute Pius-Platzierung einfach. Das ist so der typische Pius Paschke, wie man ihn kennt. Hatte mich sehr gefreut und dann ihn Sonntag wieder da rauszusehen, dass er es nicht in den zweiten Durchgang schafft, das war schon, ja. Es ist momentan echt ein bisschen schwierig und was jetzt Felix Hoffmann und Philipp Raimund ausmacht, diese gewisse Leichtigkeit auch und das Vertrauen in sich selbst, das spürt man bei den anderen deutschen Springern leider aktuell überhaupt gar nicht. Das ist sehr, sehr schade.
Andi, bei Pius muss man ja auch sagen, der Sprung passt auch einfach nicht zu den Bedingungen, oder? Aktuell. Also es ist einfach auch zu viel, zu schnell, zu wenig Zeit, zu aggressiv auch, oder?
Ja, ist schon recht am Limit, was die Aggressivität im Sprung anbelangt. Entsprechend, wenn dann ja noch viel Rückenwind herrscht, dann tut er sich wohl auch ein bisschen schwerer. Ja, muss aber auch, also Sonntag hat er schon auch ein bisschen die Arschkarte gezogen, wenn man so sagen darf. Entsprechend ist er sicher am nächsten dran und das zeigt er eigentlich auch schon die ganze Saison. Entsprechend hoffe ich schon, dass er sich so, ja, anstatt wie letztes Jahr mal anfänglich dominieren und dann recht stark nachlassen, dass er sich jetzt auch da irgendwie nicht aus der Ruhe bringen lässt und ja, Step by Step sich innerhalb der Saison weiterentwickeln kann. Und dann kann es ja auch gut sein, dass er auch mal ja, Top Ten wieder anklopft, was ihm sehr zu gönnen wäre.
Es waren ja noch dabei Luca Roth, wie gesagt, der am zweiten Tag in die Punkte gesprungen ist. Das erste Mal seit fast 6 Jahren. Das habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass er tatsächlich so eine lange Durststrecke gehabt hat. Für ihn ja sicherlich balsam auf die Seele. Bin jetzt sehr gespannt, wie er das mit zur Vierschanzentournee nehmen kann. Und wir haben das erste Mal gesehen im Weltcup Ben Beyer vom VfL Pfullingen, also aus der Schwäbischen Alb, jetzt auch nicht so die typische Skispringerregion. Glaube, muss man am Ende sagen, es war ein Wochenende zum Lernen, zum Erfahrung sammeln. Er hat ja zumindest einmal die Qualifikation geschafft, was ich für das Level, was er jetzt im Vorhinein mitgebracht hat, eigentlich ganz ordentlich fand.
Ja, Samstag ist er 38. da geworden. Und ich hatte auch so den Eindruck, dass er das so wahrnimmt, dass das jetzt für ihn eine schöne Sache ist, dabei zu sein. Er hat dann ja auch ganz am Ende des Springens den letzten deutschen Springer, ich glaube, das war dann Philipp Raimund, auch unten mit den anderen Teamkollegen abgefangen. Ich glaube, der hat es einfach genossen, endlich mal im Weltcup-Zirkus dabei zu sein.
Dann blicken wir rüber auf die Österreicher. Ich hatte vorhin schon den Namen Stefan Embacher erwähnt, der am Samstag ja so ein bisschen tragische Heldenfigur hatte mit seinem Sturz. Am Sonntag aber irgendwie auch, fand ich. Also dieser Schanzenrekord, den er da gesprungen ist, der kam einerseits aus dem völligen Nichts. Also kann mir keiner erzählen, dass er den hat kommen sehen. Aber andererseits, Andi, er ist für den ja auch bitterböse bestraft worden, wenn man sich die Haltungsnoten ansieht. Das hat Severin Freund im ZDF, der ja als Experte da war, auch extrem kritisch bemerkt, dass das, ja, also, dass es jetzt zwar schön ist, dass er jetzt diesen Schanzenrekord hat, aber ergebnistechnisch gesehen hat er von dem ja nichts, wenn man dann auch sieht, wo er am Ende dann gelandet ist. Also irgendwie ein bisschen unglückliche Rolle an diesem Wochenende für ihn.
Ja, ich war ganz perplex, ehrlich gesagt. Ich habe sogar mit meiner Mutter gestern einen Wettkampf geschaut und wir konnten es beide kaum fassen, dass er jetzt da Schanzenrekord springt und dann, glaube ich, war er nach dem Sprung Siebter. Es passte völlig nicht zusammen, aber ja, wenn die anderen halt irgendwie 30 Pluspunkte für den Wind bekommen und dann noch gute Noten machen können und ja, bei 145 setzt man definitiv nicht einfach ein Telemark rein, was ihm dann auch nicht gelungen ist. Ja, hat er schon eigentlich mit dem Schanzenrekord jetzt ein schönes, Anbringsel oder eine Erinnerung für die Zukunft, aber resultatmäßig hat es ihm nicht viel gebracht.
Ja, er hatte, glaube
Ansonsten,
ich, sorry, Luis, ich glaube, er hatte auch, was die Jurybewertung angeht, den zweitschlechtesten Wert aller Springer aus dem ersten und zweiten Durchgang gemeinsam. Also das hat ihm, dieser Sprung hat ihm punktetechnisch auf jeden Fall jetzt nicht so viel gebracht, was die Punkte der Jury angeht. Und der zweite Sprung, der wurde jetzt ja auch nicht so super gut bewertet von ihm. Also einen Schanzenrekord hat er, muss er wissen, was ihm da wichtiger ist. Ich glaube, das ist auch ganz schön, da einen Schanzenrekord dann zu haben.
Er ist auch, sorry, wenn ich jetzt noch dazwischen funke, aber auch beim zweiten ist er wieder ein Stockwerk höher wie alle anderen reingeflogen. Und das bei fast Hillsize. Und ja, entsprechend hat er wieder ein bisschen reingekachelt, was dann ja einfach bitter ist. Weil der kann ja sonst landen, aber der Sonntag hat es ihm einfach irgendwie angetan, dass es mit den Stilnoten und den Punkten nicht sein sollte.
Ja, ich sag mal, wenn er da halbwegs normal abschneidet, ja gut, Podest vielleicht wird es vielleicht nicht, aber dann ist er halt Vierter. Ist ja schon was, was man dann auf jeden Fall mitnehmen würde. Weil eben auch so die restlichen Leistungen der Österreicher, bis auf eine große Ausnahme, die wir uns für später aufheben, wieder nicht so berauschend waren. Also ich glaube, so langsam fängt man da das Nachdenken auch an, vor allem. Wenn wir jetzt über das Stichwort Vierschanzentournee reden, Titelverteidiger Daniel Čufenik am ersten Tag 16., am zweiten nicht mal im zweiten Durchgang, da hat er dann auch die berühmte A-Karte gezogen, um dich mal unsauber zu zitieren, Andi. Aber also zufrieden sein können sie ja mit dem Abschneiden jetzt nicht am Wochenende.
Ja, ich denke, gerade für die Österreicher ist es schon zäh, weil sie eigentlich die keine Ahnung wie viel letzten Jahrzehnt sehr viele Sieger an der Tournee hervorgebracht haben und jetzt fängt es irgendwie so ein bisschen an, direkt davor ja, extrem düster auszusehen. Keine Ahnung, wieso das so ist, schwer zu sagen. Sie sind eigentlich sehr gut gestartet in Lillehammer und dann hat es so für Wochenende zu Wochenende abgegeben. Hat auch so, ja, bei Čufenik zum Beispiel finde ich recht komisch, dass auch die Mimik, die er zeigt nachher, nach dem Sprung, ist so, ja, extrem niedergeschlagen, fast schon also traurig. Das, ja, verstehe ich dann auch nicht ganz, dass eigentlich als, ja, Dominator der letzten Saison, dass ihn irgendwie auch, sieht auch so aus, dass er fast mental nicht reif ist, dort dies so verarbeiten zu können und halt so hinzunehmen und irgendwie Sprung zu arbeiten, sondern sich wie ein, ja, klingt jetzt ein bisschen böse, aber wie fast ein Häufchen Elend ein bisschen präsentiert, was definitiv nicht hilft in der Situation. Und ich hoffe schwer, dass jetzt, auch wenn ich Fan bin, dass nicht nur Österreicher immer vorne dabei sind, aber dass sie da jetzt Weihnachten nutzen können, vielleicht noch mal ein paar freie Sprünge und auch bisschen abschauen und dann ja halt wieder stärker in die Konkurrenz zurückzukehren, ja.
Ich würde bei Čufenik sogar noch Argumente nicht nur suchen, sondern auch finden wollen, warum es gerade für ihn so schwierig ist. Er hat ja jetzt in zwei Sommervorbereitungen nacheinander auch gesundheitliche Probleme gehabt. Das darf man auch nicht vergessen. Er ist einfach auch im Rückstand, was das Thema angeht. Und eine Komponente, wo wir ihn jetzt am Wochenende sehr gerne zu befragt hätten, also wie jetzt in dem Fall die Redaktion von Olympics.com, weil du gerade sagtest, so das Thema Körpersprache, mentaler Zustand, ob es nicht vielleicht auch damit zusammenhängt, was seiner Partnerin ja passiert ist, Alexandra Lutet, und auch die Tatsache, dass sie jetzt aktuell nicht da ist, sondern eben in Kanada ist. Das ist sicherlich ja auch was einen dann unterbewusst beschäftigt, wenn man eine Beziehung pflegt. Also vielleicht sind es auch einfach die Umstände, die ihm aktuell irgendwo so ein bisschen zu schaffen machen. Das ist jetzt Spekulation von mir, aber es kann ja durchaus sein, weil wir wissen, was im Spitzensport alles zusammenpassen muss, damit du da eine Topleistung erbringen kannst. Und es sind nun mal genügend Faktoren, die nicht so sind wie jetzt in der letzten Saison. Das auf jeden Fall wollte ich noch dazu sagen. Aber einen, den man trotzdem, glaube ich, für die Tournee nicht ausklammern sollte, zumindest behaupte ich das jetzt mal, Daniel, du kannst da gerne was zu sagen, ist Stefan Kraft, weil ich nach wie vor seine Sprünge sehr, sehr sehenswert finde und auch glaube, dass er nicht so weit weg ist. Wie siehst du das?
Nee, finde ich auch. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Also ich habe es ja auch gesehen, natürlich, aber dass es bei Stefan Kraft dann am Sonntag auch nur der 19. Platz ist, so schlecht fand ich seine Sprünge jetzt ehrlich gesagt nicht, dass er so weit unten steht. Und am Samstag war es Platz 14. Ich fand das jetzt seinen Sprüngen auf jeden Fall nicht unbedingt angemessen. Ihn würde ich da auch mit die größten Chancen einrechnen jetzt, was die Tournee angeht, aus Österreich. Ich meine, wir haben da noch Jonas Schuster, über den wir ja auch noch sprechen werden nachher, der momentan zwar ganz vorne mit dabei ist, Stefan Embacher auch, aber wenn ich mich jetzt auf jemanden festlegen würde, dann wäre das auch Stefan Kraft, der über die ganzen vier Schanzen hinweg am besten aus Österreich abschneidet. Aber das hatte Andi gerade auch schon mal angesprochen. Ich finde es, und ich wünsche wirklich niemandem irgendwas Schlechtes. Ich finde es aber gerade auch mal ganz angenehm, andere Nationen so ein bisschen weiter oben zu sehen, dass es ein bisschen offener ist. Und dann auch noch was, was mir auch noch sehr bei Daniel Čofenik aufgefallen ist, was aber auch so ein extremer Kontrast ist zur vergangenen Saison, was allgemein das österreichische Skispringen angeht, wo sie ja alles dominiert haben, gerade auch Daniel Čofenik, der nach jedem Sprung gut gelaunt unten ankam und seine Fliegergeste gemacht hat und jetzt fast schon so ein kleines bisschen hilflos wirkt und gar nicht genau weiß, was er überhaupt machen soll, damit es wieder mit ihm bergauf geht. Und das ist dann vielleicht auch ein ganz guter Einwand, wie du ihn eben gesagt hast, Luis, dass vielleicht auch einfach so viel gerade drumrum ist, gerade auch beziehungsmäßig mit Alexandra Lutet, dass man sowas vielleicht einfach schlecht wegsteckt und dass es einen vielleicht doch ein bisschen beeinflusst auf der Schanze.
Ja, von da aus nehme ich jetzt mal die Überleitung hin zum norwegischen Team, wo man grundsätzlich, glaube ich, sagen kann, dass der Trend ein positiver ist. Also so dieses ganz große Tief, was sie ja zu Saisonbeginn hatten, das ist weg. Also die Top-10-Ergebnisse kommen jetzt vermehrt, auch wenn man immer noch auf das Spitzenresultat wartet. Sera Orb 04 ist trotzdem so ein bisschen unterwältigt, sage ich jetzt mal, von den Leistungen von Marius Lindwig. Sie fragt, hat ihn oder belastet ihn der Medienrummel nach dem Materialskandal doch mehr? Wie nehmt ihr ihn wahr aktuell?
Ich glaube, mittlerweile ist die Saison schon so weit fortgeschritten, dass es vielleicht, ja, dass es nicht mehr so ein Riesenthema ist. Bin mir nicht ganz sicher, was definitiv sein könnte. Ich sehe auch nicht in ihn hinein, aber halt allein der Sommer, der muss schon ziemlich zäh gewesen sein für ihn. Entsprechend, keine Ahnung, wie dann seine Vorbereitung ausgesehen hat, ist dann halt schon schwierig mit so einem Sommer irgendwo dann auch im Winter auf ja, höchstem Niveau zu performen. Aber ja, irgendwie so langsam kommt es ein bisschen. Die haben ja auch ja, mit der Rune Welt irgendwie ein neues Team zusammengestiefelt über den Sommer hinweg. Scheint sich so langsam zu legen. Ja.
Ist auch okay. Ich hatte, glaube ich, in der Vorschau gesagt, dass ich die Norweger als sehr motiviert einschätze. Das hat sich jetzt ganz zum Anfang der Saison jetzt nicht so sehr bewahrheitet, aber sie kommen jetzt nach und nach mit Vorfahren und Sundal dieses Wochenende immer besser in Fahrt. Und ich glaube, das muss sich erst so ein kleines bisschen eingrooven. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieser Skandal, den es da gab, gerade auch über den Sommer weg, wo viel verhandelt wurde, Urteile gesprochen wurden, etc., dass das einen wirklich dann auch in der Vorbereitung ja massiv beeinträchtigt.
Was mir gerade noch aufgefallen ist, wir haben ja in dieser Saison schon fünf Springer, die nicht nur ein Springen gewonnen haben, sondern auch das gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Führenden getragen haben. Es gibt aber jetzt Stefan Kraft, klammern wir mal aus, bei ihm war es ja auch eine besondere private Situation mit der Geburt seines Kindes. Was ist eigentlich mit Angela Nischek passiert, nachdem er das gelbe Trikot anhatte? Irgendwie hat er so ein bisschen sein Mojo verloren, aber ich weigere mich auch, ihn jetzt für die Tournee komplett abzuschreiben, weil er ja auch da schon bewiesen hat, dass er die Schanzen einzeln schon mal beherrscht. Die Frage ist halt, ob er das in diesem Winter zusammenkriegt.
Ich sehe ihn, er hatte eigentlich vielleicht sogar eine schöne Position. So also nach dem letzten zwei Wochenende definitiv nicht mehr groß Druck. Hat man ihn jetzt auch nicht als ersten Athleten auf der Rechnung. Ja, in Klingenthal, ich weiß nicht mehr, wo ich geschaut habe, aber haben sie auch darüber diskutiert, dass halt die Schanze vielleicht nicht so perfekt auf seinen Sprungstil passt. Engelberg hat er eigentlich schon oft gezeigt, dass er es dort sehr gut kann. War jetzt auch nicht so weit weg, von dem her, ja, kann auch gut sein, dass er jetzt auf die Tournee dann wieder seine richtige Schraube anzieht und dann ja ein heißer Kandidat nichtsdestotrotz wird, weil er hat ja schon bewiesen die Saison, dass er kurzzeitig mal zum Dominator werden kann.
Ja, das traue ich ihm auch auf jeden Fall zu, dass er das bei der Tournee schaffen kann. Ich meine, jetzt Platz 9, Platz 14, die Slowenen, die kommen ja erfahrungsgemäß eher, wenn es ins letzte Drittel der Saison geht. Von daher ist das jetzt eigentlich schon eine ganz gute Ausgangsposition für ihn.
Ja, wenn wir über das Stichwort Tourneesieg sprechen, ich unterstelle uns allen jetzt mal ganz dreist, dass dort kein polnischer Name auftauchen wird. Ich habe zwar vor der Sendung gesagt, ich habe nicht mehr so richtig Lust, darüber zu reden, aber zumindest sollten wir lobend erwähnen, dass Kacper Tomaszek weiterhin eine, wie ich finde, unfassbare Saison springt für einen Rookie im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt mit Platz 13 und Platz 5. Also auch der ist so mit der einzige Lichtblick im polnischen Team. Jetzt am Sonntag war es noch Paweł Wąsak mit seinem besten Ergebnis als 13. Aber ich glaube irgendwie nicht dran, dass die das jetzt mit Ausnahme von Tomaszek irgendwie stabilisiert bekommen. Er führt jetzt quasi das polnische Aufgebot an zu Turnier mit Wąsak, Stoch, Kot und Dziura. Heißt also, David Kubacki ist raus. Aber man muss so knallhart sagen, nach den Leistungen, die er bis jetzt gebracht hat, auch keine Überraschung.
Ja, also irgendeiner von denen muss es dann nehmen, wenn man es so sagen will. Ja, ich habe mir Anfang der Saison gedacht, ja, irgendwie glaube ich daran, dass sich es vielleicht doch nochmal entwickelt bei, ich sage jetzt mal, bei der älteren Garde. Sieht aktuell definitiv anders aus. Boah, echt schwer. Ich gönne ihnen nur Gutes, aber ja, da müssen sie schon noch einen Schritt machen als Team. Und es ist definitiv zäh, wenn gerade so viele Athleten davon, also ja, eine Negativspirale betroffen sind.
Ich denke mal, wir können zum Glück eine etwas andere Diagnose stellen für deine Landsleute, lieber Andi, über die wir bei dem Heimspringen natürlich auch noch sprechen müssen. Es gab, wenn ich mich jetzt nicht vergucke, tatsächlich einen Top-20-Platz von Simon Ammann, über den ich am, boah, war es am Dienstag oder Mittwoch, ich weiß es schon gar nicht mehr, oder war es am Donnerstag, noch eine Story gemacht habe, um mal seine Olympiachancen einzuordnen, weil es ja auch in der Schweiz Richtlinien gibt, die man erfüllen muss, um für Olympia nominiert zu werden. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat er die mit diesem Auftritt an diesem Wochenende auch erfüllt. Was sagst du denn zu den Leistungen deiner ehemaligen Teamkollegen?
Ja, also insgesamt sehr positiv würde ich sagen. Was einfach fehlt, ist so ein Ausreißer nach vorne. Ich meine, dass so viele Schweizer ja, Flaggen überhaupt auf einer Rangliste zu sehen sind. Also logisch, man hatte die nationale Gruppe, aber das war schon echt cool. Und auch dann im zweiten Durchgang, die Jungen haben sich auch noch schön abgewechselt. Also in der Breite sieht es wirklich so aus, es wächst so ein Team heran, was cool ist. Ja, das Top-Resultat fehlt nach wie vor. Dass es bei Simon der 20. dann das Beste vom Wochenende war auch eindrücklich, dass er ja, halt nach wie vor einfach wieder zeigen kann, hey, schaut Jungs, oder ja, nicht nur Jungs, sondern er ist einfach noch da und da sieht man halt schon, dass er nicht einfach so mal vier Olympiamedaillen, sogar goldene, um den Hals getragen hat in der Vergangenheit. Und das ist schon eindrücklich zu sehen.
Es fehlt also im Prinzip der Gregor des Schwanden aus der vergangenen Saison, wenn ich das Fazit so ziehen darf.
Ja, ich hoffe, der kann jetzt über Weihnachten der vergangene Gregor wieder nach vorne holen und dann bin ich happy.
Und unter den Punktesammlern war ja auch Felix Strunz. Und sein Vater hat uns geschrieben, was ich sehr cool finde, dass er, also einerseits, dass er unseren Podcast findet, aber andererseits hat er auch eine schöne Frage an uns gestellt, nämlich: Haben schon jemals 8 Schweizer die Quali für ein Weltcup-Springen geschafft? Daniel, was sagt dir dein Gefühl? Hat es das schon mal gegeben?
Also ich habe wirklich keine Ahnung. Vom Gefühl her würde ich sagen, nein, das hat es noch nicht gegeben.
Was sagt der Schweizer in der Runde? Hältst du dagegen?
Also ich schließe mich an. Sie haben sogar im Schweizer Fernsehen darüber diskutiert und wenn ich jetzt nicht völlig daneben gehört habe, haben Sie das sogar gesagt, es sei das erste Mal gewesen, will jetzt aber meine Hand nicht ins Feuer legen.
Ich habe natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt und recherchiert, nachdem die Frage kam, weil ich sie einfach überragend fand. Ich liebe solche Nerd-Statistiken und mal wieder war die polnische Twitter-Bubble behilflich in dem Sinne. Und die haben herausgefunden, dass es allein im Zeitalter, seitdem es die Qualifikation gibt, also seit Anfang der 1990er Jahre, dass es den Fall schon zweimal gab bislang, vor diesem Wochenende. Also da
Oh.
müssen wir die Kollegen vom SRF leider
Okay.
korrigieren in dem Fall. Das letzte Mal. Und natürlich, es kann gar nicht an einem anderen Ort gewesen sein als in Engelberg, war es am 14. Januar 1996, dass 8 Schweizer Skispringer im Feld mit dabei waren. Hättet ihr Lust zu erraten, je nachdem, wie weit wir kommen, wer denn diese 8 Skispringer waren? Vielleicht fallen euch so ein paar Namen ein. Daniel, ich würde dir mal den Vortritt geben. Andi hat ja den unfairen Vorteil der Staatsbürgerschaft jetzt in dem Fall.
Oh Gott, jetzt erwischst du mich auf dem ganz falschen Fuß gerade.
Geile
Lass
Frage.
mich noch ein
Vielleicht fällt
bisschen
dir,
überlegen.
also es gibt einen Namen, den man auf jeden Fall auch als Kind unserer Generation auf dem Zettel haben sollte, der, Spoiler, nicht Simon Ammann ist. Es gibt einen anderen sehr, sehr großen Schweizer Skispringer, der damals schon dabei war. Weltmeister 2009 in Liberec. Ich sehe fragende Gesichter.
Also ich kann jetzt sagen, Daniel, weißt du es?
Ich weiß nicht, Kilian Payer ist zu jung. Ich stehe auf dem
Ja,
Schlauch. Hilf mir bitte.
das wäre dann der Küttel gewesen.
Ach ja,
Andreas
natürlich.
Küttel, ja.
Emil Küttel, genau.
Ja, er ist bei diesem Wettkampf sage und schreibe 24. geworden. Gewonnen hat den übrigens Andreas Goldberger vor Reinhard Schwarzenberg und Espen Bredersen. Das heißt, wir haben jetzt zumindest mal einen Namen. Andi, fielen dir noch weitere ein aus der Generation, die
Ja,
dabei gewesen sein
ich würde schon
könnten?
noch ein paar hinkriegen,
Ja,
ja.
dann
Der
erzähl
müsste
mal,
sich,
was.
Bruno Reuteler müsste da sicher auch dabei gewesen sein.
Das ist die Generation, aber der ist tatsächlich nicht bei diesem Wettkampf mit dabei gewesen, was mich auch sehr verwundert hat. Ich weiß nicht, ob er die Quali nicht geschafft hat oder gar nicht dabei war, aber er taucht im Ergebnis nicht auf.
Okay, dann Silvan Freiholz.
Beste Schweizer auf der 6, ja.
Oh, stark. Ja, dann Küttel, Ammann, die haben wir schon. Boah, der Marco Steinauer, hat der die Qualifikation geschafft?
Sehr gut sogar, er ist 13. geworden in dem Wettkampf.
Oh, cool. Da sind wir bei 5, oder? Oder?
Köttl,
Ah, nein,
Steinauer,
was? 4.
Freiholz, 4, ja, die Hälfte haben
Ach,
wir.
das wird schwierig.
Der Rest hat es nicht in den zweiten Durchgang geschafft, kann ich jetzt schon mal spoilern.
War dann nicht auch der Vater von Felix Trunz Martin selbst dabei?
Das ist korrekt. Stark, Daniel, sehr
Sehr
gut.
gut. 98 war er dabei.
96.
96,
Ja,
uiuiui.
punktgleich mit Janne Vetänen, der ja heute Trainer von Ryojo Kobayashi ist, ja.
Aha,
Das
crazy.
heißt, es fehlen uns noch 3.
Hauswirt? Nein, das ist zu spät.
Aber es sind andere bekannte Nachnamen Schweizer Skispringer.
Parpan, nein, das passt auch
Doch,
nicht.
doch.
Rico Parpan.
Ja, und der war dabei als 47. Ja.
Okay. Jetzt noch zwei,
Jetzt noch 2. Platz 31 und Platz 49.
hä? Ich krieg keinen mehr raus.
Dann löse ich es auf. Der Platz 31, den könnte man vielleicht sogar noch kennen aus den Zeiten. Das ist Stefan Zünd.
Ah,
Auch
okay.
kein ganz unbekannter Name, aber ganz ehrlich, beim letzten Namen, da musste ich auch passen. Der Name seines Vaters hätte mir was gesagt, aber es ist tatsächlich Sepp Zehnder Junior.
Aha, Junior. Aber ich glaube, das ist der Sepp. Ah, okay.
Aber das
Das
auf
ist eine
jeden
gute
Fall.
Frage, wieso Junior? Aber ja, also ich sehe das Gesicht vor mir aus dem
Ja?
gleichen Skiclub, von dem her.
Ah, okay. Ja,
Ja.
guck, so klein ist die Welt, ja. Auf
Okay.
jeden Fall großartig, lieber Martin. Vielen Dank für die Frage. Das,
Ja.
äh, so, also das, das. Ach nee, jetzt habe ich sogar noch einen vergessen. Bekannter Nachname. Platz 39, Christoph Birchler.
Ah, das war mal mein Trainer
Ist
in
der
den
mit
Anfangsjahren.
dem Tobias Birchler verwandt?
Nee, das sind zwei andere Familien,
Ah,
aber
okay.
es ist auch
Ah.
aus Einsiedeln.
Okay. Auf jeden Fall nochmal, wie gesagt, großartige Frage. Ganz, ganz toll, mal in so alten Ergebnislisten zu stöbern und zu gucken, was man da so findet. Bester Deutscher an der Stelle kann man noch sagen, auf Platz 12 Christoph Duffner. Ich glaube, im Schwarzwald sagt man Christoph, wenn mich nicht alles täuscht. Das auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal für die Frage. Ganz großer Sport. Sowas liebe ich.
Wo wir gerade dabei sind, der letzte deutsche Tourneesieger war ja Sven
Sven.
Hannawald.
Ja?
Und der ist in Engelberg am ersten Tag damals vor der Tournee auf Rang 2 gelandet.
Oh,
Ja, wie das manchmal so,
oh.
um ein bisschen Hoffnung zu machen.
Und vor allem
Sehr
keinen
gut.
Druck, Daniel, ne? Gar kein
Ja, genau.
Druck.
Das
Ah,
ist eine
sehr
gute
schön.
Sache, ne?
Ich würde sagen, das rundet das Männersegment doch wunderbar ab, wenn ihr sonst nichts mehr habt. Dann würde ich sagen, wir schauen auf die Frauen, die ja leider noch ein Jahr warten müssen, bis sie dann zur Vierschanzentournee dürfen. Aber nichtsdestotrotz, es gab auch da zwei Wettkämpfe. Ich würde sogar sagen, unterm Strich die faireren mal auf jeden Fall. Also das Plus haben sie auf ihrer Habenseite. Und ja, man könnte sagen, im Westen nichts Neues und im Osten auch nicht. Nozomi Maruyama gewinnt das erste Springen vor Nika Prioz und Anna Odine Ström. Und am zweiten Tag gewinnt, oh Wunder, Nika Prioz vor Anna Odine Ström. Und auf Platz 3 Katharina Schmid. Wir müssen bei dem Duell bleiben um die Krone des Frauenskisprings. Es sind jetzt noch 94 Punkte zwischen Maruyama und Prioz, aber man hat so den Eindruck, Daniel, zumindest geht es mir so, Nika Prioz knabbert nicht nur Stück für Stück von diesem Vorsprung ab, sie ist auch aktuell in der besseren Verfassung als Maruyama. Wie siehst du das?
Habe ich auch den Eindruck auf jeden Fall. Ich meine, Nika Prioz musste ja ein Springen aussetzen. Und man kann jetzt ja an der Gesamtwertung sehen, wie sehr sowas dann wehtun kann. Ich meine, sie wird jetzt in diesem einen Springen keine 94 Punkte auf Maruyama aufholen. Davon gehe ich nicht aus. Aber es zeigt, dass sie da doch einige Punkte hinten dran ist. Deswegen. Ich habe momentan aber auch das Gefühl, dass Nika Prioz dadurch deutlich stärker ist und jetzt so langsam richtig in Fahrt kommt. Und ich rechne für diese Saison jetzt nicht mit äußerst vielen verschiedenen Siegerinnen bei den Skispringerinnen, glaube ich.
Ja, finden wir denn überhaupt noch jemanden außer die drei, die es schon gegeben hat? Also Maruyama, Prioz und Ström. Was sagt so euer Gefühl? Und falls ja, wer könnte das sein?
Ich hoffe schwer, das würde es interessant machen, aber also wenn ich in die, wenn ich so die Ranglisten vom Wochenende im Kopf habe, so Team Deutschland schleicht sich da schon langsam nach, was mich eigentlich sehr schleicht sich schon langsam an und man weiß ja nie, könnte gut sein, dass der Drive so weitergeht und dann auch vielleicht mal die deutsche Flagge ganz oben auf dem Podest zu finden ist.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber dass sie jetzt überhaupt auf dem Podest zu sehen ist, gut, das hat sie sich jetzt in den letzten Wochen irgendwie abgezeichnet, aber dass es ausgerechnet Katharina Schmid vollbringt, hätte ich nicht gedacht. Und wenn man sie so reden gehört und strahlen gesehen hat, sie selber ja auch nicht, Daniel.
Nee, ich hätte da auch andere eher im Kopf gehabt. Erst Lina Freitag, die jetzt ja immer deutlich besser deutlich besser in Fahrt kommt. Aber es hat mich für sie auf jeden Fall sehr gefreut, für Katharina Schmid, dass es so gut funktioniert hat. Weil es Lina Freitag natürlich auch der Sturz dabei gewesen, der sie da eine deutlich bessere Platzierung gekostet hat an dem Tag.
Aber genau dieser Sprung, Andi, ich muss wirklich sagen, also wenn sie den landet und wenn sie den hinkachelt, das ist mir wurscht, den finde ich total faszinierend, auch bis jetzt. Also diese Dynamik, die sie da drin hatte, ist eine harte These. Ich weiß, wir haben ja auch Schanzenrekorde schon gesehen diese Saison, aber das war für mich einer der besten Sprünge des gesamten Winters
Ja,
überhaupt.
definitiv. Ich hatte so ganz komisch, ich habe den Wettkampf geschaut und vor dem Sprung hatte ich so ein ungutes, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ich hatte so ein ungutes Gefühl, das mir sagte, wow, wenn sie denn jetzt den Sprung wieder so hinbringt, so wie sie jetzt irgendwie die letzten Sprünge abgeschnitten hat, könnte das schon kritisch weit gehen und auch hoch gehen. Und dann ist es halt leider tatsächlich so weit gekommen, dass es bis zum Sturz dann leider gegangen ist. Glücklicherweise alles gut ausgegangen, aber der Sprung an sich war mega sauber. Und ja, entsprechend, auch wenn es jetzt leider halt der Sturz dann gegeben hat, so rein für auch den Team Spirit oder auch, ja, auch jetzt für Selina selber, das muss schon extrem gut tun, dass sie das sehen, dass sie extrem gut jetzt gearbeitet haben innerhalb der Saison.
Das dürfen wir ja auch Agnes Reisch attestieren, die munter weitermacht und jetzt auch wieder an beiden Tagen in den Top 5 gelandet ist. Also rein mannschaftlich kann man ja sagen, Daniel, ist es ja auch ist ja auch ein absoluter Vorteil, dass sie so breit aufgestellt sind. Da gibt es nicht viele andere Teams, die das auch haben, wo du jetzt sagen kannst, hey, wir haben eigentlich drei Podestspringerinnen.
Nee, auf jeden Fall. Und insgesamt ist es auch ein gutes Ergebnis, wie du es gerade gesagt hast. Am Sonntag 4 Deutsche unter den ersten 13 Springerinnen, noch mit Juliane Seifert. Das ist wirklich ja, super gut. Ich weiß nur nicht ganz genau, ob wir da wirklich, also ob die deutschen Springerinnen da wirklich ganz oben angreifen können, weil gerade der Sonntag, der war nochmal wirklich beeindruckend, wie weit Nika Preuß da von allen anderen entfernt ist. Ich meine, es waren 17 Punkte auf Platz 2 und fast 40 Punkte auf Platz 3 zu Katharina Schmid. Ich glaube, 37 waren es dann am Ende. Das ist schon, eine beeindruckende Marke gewesen.
Aber sie gehen das ja auch ganz realistisch an. Also wenn man Heinz Kutin, dem Bundestrainer, so zuhört, sagt, ja, Platz 1 und 2 ist aktuell schwierig, aber Platz 3 ist für uns auf jeden Fall mal in Reichweite. Und wir haben es ja auch schon oft genug gesehen, was es einem für einen Push geben kann, wenn du das mal dann erreicht hast, Andi. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass wir noch mal ein besseres Ergebnis sehen als Platz 3 im Laufe des Winters von einer
Da
deutschen
bin
Skispringerin.
ich sogar fest davon überzeugt. Und genau irgendwie diese Herangehensweise, die gefällt mir irgendwie. Ja, das ganze realistische Step by Step, jetzt nichts überhasten und halt einfach bei dem bleiben, was man beeinflussen kann. Und das habe ich irgendwie das Gefühl, das machen sie, was mich auch sehr positiv stimmt. Und ja, ich wünsche jetzt den beiden bisherigen Überfliegerinnen nichts Schlechtes, aber kann ja auch sein, dass mal eine der beiden oder beide gleichzeitigen ja, Sprung völlig vergurken und dann könnte jemand nachrücken und wer weiß, dann wäre es dann halt vielleicht eine Deutsche, die, oder ja, ich meine, wir haben da genug Anwärterinnen, die sich ja dann anbieten könnten, sagen wir es mal so, aber insgesamt gefällt mir das sehr gut.
Ja, die Einzige, die hier bislang Kapital draus schlagen konnte, wenn Priots und Mariama mal nicht da sind, ist Anne-Ordine Ström. Bei ihr gibt es ja noch die besondere Geschichte. Sie ist jetzt allerdings schon zum zweiten Mal auf die Schanze zurückgekehrt, wo sie sich so schwer verletzt hatte vor 2 Jahren. Bei der muss man auch sagen, echt cool, wie konstant sie aktuell ist und vor allem, wie sehr sie dem norwegischen Team hilft, was zwar ja breit ist, wenn man sich die Ergebnisse so anguckt, aber auch da so das Thema, wenn sie diese eine Spitzenspringerin aktuell nicht hätten, sehe es nicht ganz so toll aus. Oder male ich dazu schwarz, Daniel? Wie siehst du es?
Ich würde es nicht ganz so schwarz sehen wie bei den deutschen Männern, wo wir das eben gerade ähnlich angesprochen haben. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass sie da aktuell so vorangeht, um den anderen Springerinnen, die weiter von unten kommen, dann auch so eine gewisse Sicherheit und auch Ruhe zu geben. dass sie sich da ganz normal und in Ruhe und in Sicherheit weiterentwickeln können einfach. Und da ist es schon wichtig und toll, nicht nur für sie, dass sie da so aktuell so konstant und sicher springt, sondern auch für die anderen, dass man sich so auf sie verlassen kann aktuell. Das ist eine wichtige Rolle.
Man hätte das ja auch Erin Maria Quandal so ein bisschen zugetraut, gerade nachdem sie, wie sie in die Saison gestartet ist. Aber in Klingenthal lief es ja schon nicht so und jetzt war sie in Engelberg gar nicht dabei. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sie zur Tunats-Tour zurückkehrt. Ja, ob sie da an die Form, die sie zwischenzeitlich schon mal hatte, wieder anknüpfen kann. Andi, aus Schweizer Sicht, es gab ein neues Gesicht an diesem Wochenende. Simone Buff durfte das erste Mal springen. Ich weiß nicht, ob du was groß zu ihr sagen kannst. Ansonsten darfst du natürlich gerne was zu den anderen beiden konstanten Gesichtern sagen, wo ja zumindest die Schweizer Nummer 1 einen, würde ich sagen, sehr guten Tag hatte, nämlich den Samstag.
Ja, also ich kenne die Simone recht. Ja, ich war zumindest schon mal für ein Training ihr Trainer, also entsprechend kenne ich sie. Ich glaube, sie hat sich mit den Top 15 Platzierungen in Nothoden dann für das Weltcup-Team qualifiziert oder für den Weltcup. Ja, entsprechend. Als Athletin gefällt sie mir eigentlich recht gut, wie sie arbeitet. Recht fokussiert, akribisch, aber es fehlt halt einfach noch ja, ein Stückchen bis zur Spitze, sage ich jetzt mal. Aber ist schwer zu sagen, ob das wirklich klappt oder nicht. Aber insgesamt als Athletin gefällt mir die Einstellung sehr gut. Und ja, sonst, Tina hat definitiv am Samstag gezeigt, was sie kann. Das war extrem cool. Am Sonntag ja, war es so ein Mix zwischen ein bisschen zu verkrampft mit zu viel Rückenwind. Glaube ich, gerade auf Platz 31 oder 32 gereicht. Ja, kann mal passieren, aber die hatte bis anhin eine sehr stabile Saison, was mich positiv stimmt. Und bei Rea Kindlimann fehlt einfach nach wie vor noch so ein bisschen der nächste Schritt, um ja, einfach mal stabiler, also da halt mal eine Quali stabil zu schaffen. Dort muss sie jetzt irgendwie hinarbeiten und hoffe schwer, dass das Simone oder Rea schaffen könnte, dass auch Sina da nicht nur eine Teamkameradin hat, sondern auch eine Kameradin, die halt ja, auch auf dem gleichen Level Ski springt, damit man sich auch intern challengen kann, ja.
Was mir in dem Zuge noch einfällt, es ist zwar ja ein Heimweltcup für die Schweizerinnen, ja auch gerade für Sina als Engelbergerin, aber so einen richtigen Heimvorteil haben sie ja nicht, dadurch, dass sie die Schanze genauso oft springen wie alle anderen, oder? Das macht es ja
Ja,
nochmal schwieriger auch.
genau. Also der Engelberg-Heimvorteil bringt dir vielleicht eine Trainingssaison mehr pro Jahr, viel mehr auch nicht. Die Chancen haben ja nur beim Weltcup und beim COC offen und wenn es gut geht, ein paar Tage davor und oder danach zum Trainieren. Entsprechend, ja, je nach Athletin kann es auch oder Athlet kann es auch sein, dass es dann eher mehr Druck gibt, weil man jetzt halt zu Hause springt, aber viel Trainingssprünge mehr hat man da auf der Schanze auch nicht.
Ja, ansonsten bin ich ehrlich mit euch. Ich hatte es euch auch in der Vorbereitung geschrieben. Ich finde es gar nicht so einfach, jetzt noch weiter sportlich groß in die Tiefe zu gehen. Also ich habe zumindest so den Eindruck, das Feld hat sich so langsam gefunden. Es haben sich alle da mehr oder weniger einsortiert, wo sie mit ihrem Leistungsstand auch hingehören. Vielleicht, ja, widersprecht ihr mir oder ihr habt noch andere Auffälligkeiten. Ansonsten können wir das Frauensegment an der Stelle auch schon zumachen, leider aus meiner Sicht. Ich sehe
Ja,
nickende Gesichter.
das
Ja.
stimme ich auch zu.
Okay, dann kommen wir zum Adler der Woche natürlich. Der fehlt noch und ich hatte es am Samstag schon ein bisschen vorweggenommen und bin sehr froh, dass der Mann, der ihn diese Woche bekommt, das am Sonntag noch bestätigt hat, ohne allerdings zu gut zu sein, weil wir hatten auch in der Vorbereitung gesagt, ja, also wenn er ihn heute nicht kriegt, ist der Zug abgefahren. Jonas Schuster ist nämlich unser Preisträger. Daniel, was sind so deine Gedanken zu ihm?
Aber Jonas Schuster finde ich es einfach super spannend, dass die Entwicklung da aktuell so gut aussieht und dass er da gerade jetzt auch, wir hatten da bei den Norwegerinnen gerade drüber gesprochen, da fehlt momentan im österreichischen Team diese eine Konstante so ein klein wenig, an der man sich so festhalten kann, die ganz vorne mit dabei ist und dass er da jetzt so mit Stefan Embacher so furios nach vorne springt, diese Lücke schließt mit so einer gewissen Unbekümmertheit, wie ich es auch bei Felix Hoffmann sehe, das macht wirklich eine Menge Spaß. Und deswegen, ja, wie du es gerade gesagt hast, das ist jetzt unsere letzte Chance, die wir heute haben, ihm den Adler der Woche zu verleihen.
Das hast du perfekt zusammengefasst, Daniel.
Sehr gut.
Was ich noch anmerken möchte, ist schon, dass auch, ja, ich meine, er hat jetzt zwei Top-10-Platzierungen gemacht, aber wenn man dem seinen Sprung anschaut, hat man wirklich das Gefühl, da hat es noch Potenzial drin. Das ist noch recht wild, sieht noch nicht 100% rhythmisch aus, also entsprechend, ja. Wenn es so weitergeht, könnte das schon ein Kandidat sein, was dann ja, halt erneut wieder ein Österreicher schafft, halt ganz, ganz an die Spitze zu kommen. Ist er ja eigentlich mit Top 10 schon, aber ja, ich spreche von Podest und bin gespannt, wo es hingeht.
Ich finde gerade ja, was du hervorgehoben hast, Daniel, diese Unbekümmertheit sehr bemerkenswert, weil es wäre das Normalste von der Welt gewesen, wenn er sich in der Situation, in die er da reingekommen ist, total verkopft, weil er weiß, okay, ich bin jetzt dieses eine oder vielleicht zwei Wochenenden dabei, ich muss jetzt liefern, ich muss jetzt mich so sehr aufdrängen, dass der Trainer nicht an mir vorbeikommt, was ja schwierig genug ist in diesem Team. Und wie er das gemeistert hat, also da muss ich wirklich alle Hüte vorziehen. Das finde ich grandios. Weil genauso gut hätte es ja den Fall geben können, du siehst das Potenzial in dem Schwung, so wie du es gerade beschrieben hast, Andi, aber er wird halt 22.
Aber er ist schon ein bisschen woanders, denn von dem her. We will see.
Sehr cool, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch noch zu dieser Auszeichnung an den Jonas. Und bei den Frauen waren wir uns auch relativ einig. Wir vergeben ihn zum zweiten Mal in dieser Saison nach Tschechien, nämlich an Agnieszka Jindrajková. Die ist am ersten Tag 18. geworden, hatte sie ihr bestes Weltcup-Ergebnis schon eingestellt und hat am Sonntag dann noch nachgelegt mit Platz 14. Interessanterweise das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Schwester damit auch eingestellt. Die ist ja werdende Mama, pausiert in dieser Saison und hat noch wie beim Teleshopping gratis obendrauf einen Landesrekord gelegt mit 129 Metern. Von daher ein sehr ja, tolles Wochenende von ihr. Beim Stichwort Tschechien muss ich auch immer an unsere Folge zurückdenken, Daniel, die wir ja
Stimmt, ja.
gemeinsam gemacht haben im Sommer. Also sehr cool, dass es da Erfolgserlebnisse gibt, weil so ehrlich muss man sein, bei den Männern gar nichts zu sehen ist.
Ja, die Team Tschechien bei den Männern sieht nicht rosig aus. Auch, glaube ich, nachwuchsmäßig nicht so. Entsprechend sind wir froh, dass es bei den Damen vorwärts geht.
Genau.
Und damit kommen wir dann auch langsam zum Ende dieser Folge. Es steht natürlich jetzt die Weihnachtspause an, aber danach natürlich das erste große Saisonhighlight und sicherlich auch das erste stimmungsmäßige Highlight mit der Skisprungarena in Oberstdorf, die zur 74. Verschanzentournee begrüßt. Am 28.12. geht es los mit der Qualifikation und am 29. der Wettkampf, beides um 16:30 Uhr. Ich habe meinen Gefühlen zu Oberstdorf schon sehr viel Ausdruck verliehen in diesem Podcast. Daniel, wie sehr hast du schon Bock auf den Hexenkessel am Schattenberg?
Ja, viel zu viel, ehrlich gesagt. Das ist immer so. Es ist jedes Jahr so, dass ich mich sehr darauf freue, viele Hoffnungen habe. Naja, das ist dieses Jahr tatsächlich gar nicht so. Da gab es die letzten Jahre deutlich mehr Hoffnung, aber ich freue mich trotzdem schon sehr drauf, weil ich einfach die Tournee dieses Jahr als sehr offen empfinde und einfach super gespannt bin, wer sich da durchsetzt. Vielleicht gibt es ja auch mal eine ganz andere Überraschung, also eine totale Überraschung, das wäre eine coole Sache. Also ich bin wirklich gespannt drauf, dass es losgeht jetzt. Freue mich sehr.
Andi, ich nehme an, bei dir wird es nicht anders sein, aber du hast natürlich wieder den charmanten Vorteil, dass du die Schanze in- und auswendig kennst. Worauf kommt es denn da besonders an?
Aber das ist eine gute Frage. Ja, gespannt bin ich auch. Oberstdorf ist für mich irgendwie, die Schanze habe ich noch nicht ganz kapiert. Ich bin dort irgendwie, im Sommer war das witzigerweise immer meine Lieblingsschanze. Und im Winter habe ich es irgendwie, ich hatte zwar nicht viele Wettkämpfe, aber dort habe ich es einfach nie rübergebracht, dass ich reingefunden habe. Vielleicht ein paar Luken weniger Anlauf, I don't know, aber kann da mir selber nicht erklären, wie sie perfekt funktioniert. Eigenschaften, ja, ist ein bisschen ein älteres Profil, vielleicht so Richtung Klingenthal, Garmisch, ist relativ ähnlich, aber ja, an sich auch hier der sich dort durchsetzt, der kann auch genauso bei allen anderen Stationen der Tournee brillieren. Entsprechend muss man jetzt rein für Oberstdorf nicht etwas perfekt beherrschen können.
Aber wie
Man
war das
sollte.
denn, sorry, ganz kurze Nachfrage an dich. Wie war das denn bei dir als Springer? Warst du da, wenn du jetzt so einen normalen Weltcup gesprungen bist, vom paar hundert, paar tausend Zuschauerinnen und Zuschauern, plötzlich bist du in Oberstdorf in diesem Stadion. Hat das irgendwas mit dir gemacht? War da die Aufregung größer oder wie konnte man sich das so vorstellen?
Ich war, glaube ich, nur zweimal an einer Qualifikation mit dabei bei der Tournee. Sonst waren etwa zweimal Quali, dann Weltmeisterschaft und Tournee. Also Tournee, Quali, Weltmeisterschaft und COC, wollte ich sagen. Und ich war da eigentlich mal recht gut in Form in Oberstdorf zur Quali. Und ich glaube, ich habe mich schon ein bisschen auch ja, übermotiviert mit den ganzen Fans, der ganzen Stimmung. Und entsprechend ist es dann eher hinten rausgegangen, weil ich zu vieles korrekt machen wollte. Und das ist im Skispringen meistens nie gut, wenn man irgendwo will gut Skispringen, sondern es muss irgendwie frisch von der Leber kommen. Und das habe ich dann, ja, sei es jetzt wegen den vielen Fans oder aus sonst einem Grund nicht hingekriegt. Aber ist, auch wenn es dann nicht so läuft, schon ziemlich geil, dort runter zu fliegen.
Okay. Ich hab mir das Ergebnis jetzt gerade nebenbei rausgesucht. Du hast aber trotzdem ein paar große Namen hinter dir gelassen, obwohl du die Quali nicht geschafft hast.
Oh, tatsächlich.
Das Datum ist der 29. Dezember 2018 und also nur ein Platz vor dir, das waren 2,1 Punkte, ein Herr namens Domen Preotz auf Platz 51. Namen, die du hinter. Ja?
Würde ich jetzt um den gleichen Platz fighten, dann würde ich sofort einschlagen.
Dann wärst du nicht bei uns im Podcast, Andi, glaube ich.
Ja.
Dann hättest du jetzt andere Sachen zu tun. Aber wen du geschlagen hast, Platz 53, Noriaki Kasai.
Okay.
Platz 56, Halvor Egner-Granerud. Was haben wir hier noch? Sandro Hauswirth auf der 55 dazwischen noch. Und ich sehe auch zum Beispiel Maciej Kot auf der 62. Also so verkehrt war es nicht. Aber weil du das
Ja.
Stichwort Quali gesehen hast, ich habe auch ein NPS in der FIS-Datenbank rausgefischt. Da wirst du dich leider auch
Ja,
noch dran erinnern können, oder?
es ist jetzt, desto länger wir darüber diskutiert haben, desto eher ist mir dieser schwarze Moment wieder nach vorne gekommen. Ja, bei der Quali für die WM auf der Großschanze wurde ich disqualifiziert, weil ich in der Schrittkontrolle am Start, ja, was habe ich irgendwie im halben Sand, also Zentimeter, habe ich den Schritt nicht hingekriegt. Es war recht bitter. Ich glaube, das war entweder mein einziges oder mein zweites DSQ im Weltcup. Das war zwar die WM, aber
Ja.
das war bei mir noch so etwas, was irgendwie in die Richtung eingegangen ist, das mir eher so anstatt auf dem Weg geholfen hat, eher auf dem Karriereende geholfen hat, ganz ehrlich.
Oh,
Das war
ja.
schon für mich so eine schwarze Zeit.
Das sehr nachvollziehbar. Sowas wünscht man niemandem. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir das noch mal rauskramen, aber ich habe es jetzt gerade gesehen und war so frechlich drauf anzusprechen.
Jetzt hast du mir die ganzen
Ja.
den Weihnachtsurlaub versaut. Nee, alles gut. Mittlerweile habe ich es verarbeitet.
Aber Weihnachten ist das Stichwort. Es steht jetzt die wohlverdiente Pause an. die wir uns alle wortwörtlich verdient haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, es war bis jetzt eine wahnsinnig intensive Saison. Es ist schon so viel passiert, es gab so viele Wettkämpfe, so viel, über das man diskutieren durfte, musste, konnte. Aber es hat auch wie immer sehr, sehr großen Spaß gemacht. Deswegen erstmal vielen Dank an euch, dass ihr heute mit dabei wart. Einmal an dich, Daniel. Erfolgreiches Flugshow-Debüt in der Saison, würde ich sagen. Danke dir.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und auch danke dir, lieber Andi. Du bist ja in dieser Saison so eine Art Dauerbrenner, jetzt schon das dritte Mal dabei gewesen.
Danke, Luis. Danke, Daniel. Hat Spaß gemacht und gerne wieder.
Genau, wir melden uns dann nach dem Auftakt-Skispringen in Oberstdorf wieder. Da wird es dann auch einen kleinen Teil zur Two-Nights-Tour geben, auf jeden Fall, die ja dann ab dem 30. auch startet. Also da gibt es dann nochmal ein kleines Update von uns. Ich wünsche euch beiden natürlich, aber euch da draußen auch auf jeden Fall frohe und besinnliche Feiertage, schönes Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken und oder erholt euch gut, nehmt euch die Auszeit, genießt die Zeit mit der Familie. Sehr, sehr wichtig in der hektischen Zeit und dann ja, hören wir uns mit hoffentlich frischer Energie nach den Weihnachtsfeiertagen wieder. Bis dahin gilt, fliegt, soweit es geht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.